Usin 5G, Harburg Digital. Wir sind wieder unterwegs und ich freue mich, dass ich heute mit Herrn Mitja Wittersheim von der Firma Beagle Systems über den Part in einem großen, zielführenden und richtungsweisenden Projekt sprechen darf. Herr Wittersheim, vielleicht erst einmal so ganz grob, bevor wir ins Eingemachte gehen. Was ist denn Ihr Part eigentlich in dem Projekt Usin 5G?
Ja, unser Part im Usin 5G-Projekt ist in erster Linie der Drohnenbetrieb. Wir sind von Haus aus Experten im Betrieb von Langstreckendrohnen, machen das aktuell im öffentlichen Mobilfunknetz, im 4G-Netz vorrangig. Und in diesem Projekt haben wir jetzt die Möglichkeit zu testen, welche Möglichkeiten ergeben sich aus einem Einsatz in 5G-Campusnetzen. Und ja, das wird für uns sehr spannend.
Unter anderem ist auch ein Thema in dem Projekt der intelligente Katastrophenschutz und neben Sensorik zur Personenortung ist auch die Drohnentechnik ein wichtiges Thema. Wenn wir jetzt über Drohnen allgemein mal sprechen, wo stehen wir gerade, wenn wir über Drohnentechnik sprechen und wie könnte die Zukunft aussehen?
Drohnen sind schon seit einigen Jahren, man kann fast schon Jahrzehnten sagen, also zumindest eins, sind schon ein sehr, sehr wertvolles Werkzeug. Vor allem Multikopter haben sich schon seit über 10 Jahren etabliert als nützliches Hilfsmittel, um sehr schnell eine Lage vor Ort auch überblicken zu können. Man kann damit schnell aufsteigen in eine Höhe, die man eben ohne andere technische Hilfsmittel sonst nicht erreicht und kann sich damit sehr schnell umschauen. Die große Beschränkung, die wir bisher noch haben, ist der Flug außerhalb der Sichtweite zum Steuerer. Das heißt, der Drohnenpilot, sei es jetzt ein privater Drohnenpilot, der mit seiner Kameradrohne Fotos im Urlaub machen möchte, oder auch kommerzielle Piloten, Drohnenpiloten, sind immer darauf beschränkt, die Drohne innerhalb des Sichtbereichs zu steuern. Und als wir ursprünglich angefangen haben, Langstreckendrohnen in Deutschland zu etablieren, war genau das die Herausforderung, die uns gereizt hat, eben darüber hinauszugehen und diese Effizienz und diese Geschwindigkeit reinzubringen. Gerade jetzt, wenn wir auf den Katastrophenschutz schauen, wird das Thema Zeit natürlich eine sehr, sehr große Rolle spielen. Wir können sehr schnell an möglichen Einsatzorten sein, sei es, wenn ein Brandalarm ausgelöst wurde, sei es, wenn ein Notruf eingegangen ist, können wir wirklich schneller als die Feuerwehr oder andere Einsatzkräfte vor Ort sein und schon ein Lagebild liefern.
Mich würde jetzt mal interessieren, erstmal, wie groß sind diese Drohnen, so Größe, Gewicht und wie hoch und wie weit dürfen die denn überhaupt fliegen?
Ja, vielleicht um das einmal so ein bisschen zu verbildlichen, unsere Drohnen, anders als die man jetzt vielleicht aus dem Elektronikfachhandel so kennt, sehen fast eher aus wie ein Flugzeug. Also was bei uns besonders ist, wir können senkrecht starten und auch schweben wie eine herkömmliche Drohne aus dem Elektrofachhandel. Aber unsere Drohnen sehen eigentlich mehr aus wie ein Flugzeug, haben Tragflächen und können in einen Vorwärtsflug übergehen. Die haben eine Spannweite von 2,50 Meter. Wiegen so 14 Kilo, also das ist schon auch ein richtiges Gerät. Und wie gesagt, wir starten senkrecht, also wir schweben auf unsere Flughöhe von ca. 90 Metern und gehen dann in einen Vorwärtsflug über, der eben deutlich effizienter ist. Und dadurch können wir auch eine sehr große Reichweite realisieren. Also mit einem Multikopter schafft man so, ich würde sagen, 35 bis 40 Minuten Flugzeit im Schnitt, allerdings eben dann im Schwebeflug. Wir schaffen deutlich über 2 Stunden Flugzeit und bis zu 200 Kilometer Strecke, die wir mit einer Akkuladung dann zurücklegen können. Ich sagte, wir sind jetzt beim Start bei 90 Metern, wo wir in den Vorwärtsflug übergehen. Derzeit sind wir im rechtlichen Rahmen bis 150 Meter Flughöhe, ist so unser Standardeinsatzgebiet. Wenn es notwendig sein sollte, würde es auch darüber gehen, ist dann mit ein bisschen mehr regulatorischem Aufwand verbunden. Aber im Standardfall jetzt gerade für Katastrophenschutz interessiert uns ja sowieso, was am Boden passiert, wollen da Live-Bilder liefern. Das heißt also eine Flughöhe von, ich sag mal so 90 bis 120 Meter ist so das, was wir in der Praxis eigentlich anstreben.
Fällt mir jetzt gerade ein, wo wir drüber sprechen, wo Sie sagen, große Drohne, 14 Kilo. Man kennt ja auch schon Drohnen, die Pakete ausliefern. Wie weit sind wir da noch weg? Gibt es da auch schon Experimente hier?
Also das Thema Pakete ausliefern ist natürlich immer ein sehr, sehr präsentes, populäres Thema. Wir haben uns das natürlich auch angeschaut, gerade am Anfang, wo wir uns überlegt haben, welche Geschäftsmodelle sind für uns interessant. Grundsätzlich ist natürlich ein riesiger Markt, also Thema E-Commerce, Quick Commerce, also wirklich Auslieferung auch in Minuten, wie wir das jetzt hier in den Städten kennen, von Lebensmittellieferdiensten. Sowas wäre theoretisch natürlich auch schön in ländliche Bereiche übertragbar, wenn man Drohnen benutzt wie unsere. In der Praxis, glaube ich, sind wir davon aber noch ein Stück weit entfernt. Einerseits ist es natürlich, also es ist eine regulatorische Herausforderung, mit den Drohnen in Wohngebiete zu fliegen. Dann auch, ich würde sagen, eine logistische Herausforderung, bei jedem einzelnen Endkunden den geeigneten Landeplatz zu finden, wird auch schon eine Herausforderung sein. Also da eine sichere Übergabe hinzubekommen, ist auch eine Herausforderung. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist. Es gibt einige Anbieter, die im, ich sag mal, nicht europäischen Ausland da schon recht erfolgreich Projekte gemacht haben. Aber für uns spielt in erster Linie das Thema Daten und Live-Daten, Echtzeitdaten eine größere Rolle, weil wir einfach glauben, dass wir damit kurzfristiger da ja einen Mehrwert liefern können.
Herr Wiedersheim, Sie haben eben eine wunderbare Überleitung gemacht und Sie haben gesagt, es geht um Beschaffung von Daten zum Beispiel. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel Satellitendaten oder Aufnahmen zu beschaffen. Aber warum können Drohnen das besser?
Ich will gar nicht sagen, dass wir alles besser können als Satelliten, aber ich denke, in gewissen Bereichen gibt es schon sehr starke Vorteile. Also das erste Thema ist, wir sind sehr viel dichter am Geschehen dran. Das heißt, wir können viel mehr detailgetreu liefern, wir können ganz andere Daten liefern, als jetzt ein Satellit aus 400 Kilometern Entfernung aufnehmen kann. Auch die Zeitkomponente spielt eine große Rolle, gerade wenn wir jetzt wieder auf den Katastrophenschutz schwenken. Thema Zeit, wir wollen sehr schnell wissen, was ist an einem Einsatzort passiert. Da komme ich nicht so schnell an Satellitendaten ran. Also wenn ich jetzt einen Satelliten beauftrage, so läuft es tatsächlich bei sehr hochauflösenden Satelliten, dass man letztendlich den Satelliten taskt, also beauftragt und ein gewisses Gebiet definiert, aus dem ich jetzt Daten mit einer Auflösung von 30 cm pro Pixel am Boden haben möchte, dann brauche ich ungefähr, dauert das ungefähr 4 Wochen, bis ich die Daten geliefert kriege. Bei uns ist es so, dass wir da deutlich flexibler sind, deutlich schneller sind und diese Daten dann wirklich, ja, wenn es jetzt im Katastrophenschutz ist, auch wirklich innerhalb von Minuten dann ja schon bereitstellen können, live übertragen können.
Man könnte sagen, den Drohnen gehört die Zukunft, wenn es um schnelle Beschaffung von Aufnahmen oder von Daten geht. Wir haben jetzt schon eine Menge gehört, aber wie funktioniert das eigentlich, eine Drohne innerhalb kürzester Zeit einen Ort zu bringen und das unter Umständen auch aus weiter Entfernung? Ich denke zum Beispiel mal Hochwasserlage und jetzt wird eine Drohne gebraucht, um zu gucken, wo ist der Deich undicht oder dergleichen. Wie funktioniert das? Wie machen Sie das?
Also das Schöne an den Drohnen ist erstmal, dass sie unbemannt sind. Das heißt, wir müssen nicht zwangsläufig dafür sorgen, dass auch Personal bereitsteht zu dem Zeitpunkt, und zumindest auch dann an der Location, wo es uns jetzt interessiert. Was wir gemacht haben, ist, wir haben nicht nur die Drohne, sondern das Gesamtsystem uns angeschaut. Und dazu gehört eben auch die Infrastruktur dahinter. Wie wird die Drohne aufgeladen? Wie wird sie bereitgehalten für einen Einsatz? Und eine ganz wichtige Komponente dabei ist ein Drohnenhangar oder eine Drohnengarage, wenn man so möchte, in der die Drohne aufgeladen wird, in der sie sicher verwahrt wird letztendlich, also geschützt vor äußeren Einflüssen, solange sie nicht benutzt wird, aber dann eben auch auf Knopfdruck oder eben automatisiert sehr schnell einsetzbar ist. Ganz konkret, jetzt im Usin 5G-Projekt wird es so sein, dass wir einen Drohnenhangar im TIP, im Technologiepark, aufstellen, aus dem die Drohne dann wirklich innerhalb von Minuten in der Luft sein kann und auch ohne, dass jemand vor Ort ist, dieser Einsatz eben abgebildet werden kann. Das funktioniert natürlich dadurch, dass die Drohne eh übers Mobilfunknetz, übers 5G-Netz angebunden ist. Wir jetzt keinen Mitarbeiter am Boden haben müssen, der sich da die Drohne anguckt, sondern wir aus unserem Büro hier in Hamburg letztendlich aus der Ferne die Drohne da steuern können.
Das heißt, Sie könnten, nehmen wir mal an, im Ahrtal, wollen wir nicht hoffen, wird es mal wieder, gibt es Überflutungen und Sie hätten dort irgendwo einen Hangar und dann könnten Sie von hier aus den Start veranlassen und die Aufnahmen, das können Sie alles, ich sag mal hier mit Ihrer Software und mit dem 5G-Netz steuern.
Genau, also jetzt gerade ist es schon so, dass wir in dem Raum neben uns, neben dem wir hier gerade sitzen, einen Kollegen haben, der eine Drohne steuert, die jetzt gerade durch NRW fliegt. Da steht auch ein Drohnenhangar, von dem aus die Drohne dann eben automatisch gestartet werden kann und wirklich von Hamburg aus gesteuert wird. Das funktioniert jetzt gerade über das 4G-Netz. Das ist auch ausreichend erstmal für ein Live-Video, was unser Pilot bekommt, für alle Steuerungs- und Telemetriedaten, die der Pilot braucht, um zu beurteilen, ob die Drohne auf ihrem Weg ist, ob alles in Ordnung ist, ob irgendwelche Probleme vorliegen. Spannend wird es jetzt hier dann sozusagen über die große Bandbreite noch zu sehen, was können wir zusätzlich in Echtzeit übertragen. Jetzt gerade nehmen wir Bilder auf und nach dem Flug werden die Bilder übertragen. Spannend wird es zu sehen, was kriegen wir während des Fluges aus der Luft an den Boden an Informationen, die dann für Einsatzkräfte oder für andere Anwendungsfälle eben sofort zur Verfügung stehen können.
Ja, das habe ich jetzt verstanden. Im Moment noch 4G, wir sprechen aber über 5G. Was ist denn das Besondere jetzt an 5G und was bringt es an Ressource für euch, für die Drohnen, für die Aufnahmen, für die Datensammlung?
Ja, also per se, wir benutzen gerade 4G, was viele Jahre unser Mobilfunkstandard war, auch mittlerweile gut ausgebaut ist in Deutschland und für uns operativ gerade eine gute Basis darstellt. Aber bei 5G werden wir eine deutlich höhere Datenrate und eine deutlich kürzere Latenz sehen. Also Latenz ist letztendlich die Laufzeit, wie schnell ist die Reaktionszeit sozusagen oder wie lange dauert es, bis die Daten rausgehen und die Geschwindigkeit letztendlich, wie viele Daten zur gleichen Zeit oder in einem gewissen Zeitraum transportiert werden können. Spannend wird von dem bei dem Wechsel von 4G auf 5G eben zu sehen, was können wir von den Rohdaten, von dem großen Datenpaket während des Fluges schon transportieren. Jetzt gerade bekommt der Pilot alle Informationen, die er zum Steuern der Drohne braucht. Allerdings die nutzbaren Informationen sind nur teilweise darin enthalten, beziehungsweise eher zu einem sehr kleinen Teil. Die großen Bilddaten, also hochaufgelöste Bilder, die kriegen wir im Moment über das 4G-Netz noch nicht während des Fluges an den Boden. Da wird es jetzt spannend zu sehen, wie viel Daten wir während des Fluges in Echtzeit übertragen können und welchen Mehrwert das dann auch am Ende wirklich für Einsatzkräfte zum Beispiel gibt, die dann wirklich ja während der Anfahrt zu einer Einsatzstelle dann schon diese Daten auch am Boden wieder über das 5G-Netz auch in der hohen Auflösung auf ihre Endgeräte gespielt bekommen. Also das sind ganz viele Themen, die jetzt auch im Laufe des Projektes tatsächlich dann validiert werden, wo wir dann sehen werden, wie groß ist der Vorteil, was geht in der Praxis, was kriegen wir da wirklich auf den Boden.
Using 5G, über dieses Projekt, da spreche ich heute mit Mitja Wittersheim von der Firma Beagle Systems. Wir haben schon eine ganze Menge gehört über die Technik und auch über 4G und 5G. Jetzt stelle ich mir vor, so eine Drohne, 14 Kilo, sieht aus wie ein kleines Flugzeug, da kann man nicht einfach mal so losfliegen mit. Da gibt es gesetzliche Vorgaben. Was muss erfüllt sein, damit jemand, ich sag mal, so eine Drohne auch über weite Strecken, lange Strecken fliegen kann? Das ist ja doch was anderes, als wenn ich mir irgendwo im Elektroladen so eine kleine Mini-Drohne hole.
Ja, sehr gute Frage, auf jeden Fall. Also natürlich kann ich mir im Elektroladen eine kleine Drohne holen und die auch außerhalb dieser Sichtweite fliegen, darf ich aber nicht. Also rechtlich im Moment ist man erstmal per se daran gebunden, wenn man in der offenen Kategorie Drohnen fliegt, darf ich das grundsätzlich, wenn ich Versicherung habe, wenn ich da ein Kennzeichen draufklebe, dann kann ich als Privatperson oder auch als Unternehmen kann ich diese Drohne im Sichtbereich fliegen. Der spannende Teil dahinter, also außerhalb der Sichtweite, der ist dann ein ganzes Stück komplexer. Da ist man dann ganz schnell in der speziellen Kategorie, so nennt sich das, oder Specific eben in der EASA englischen Nomenklatur. Und da steht sehr viel mehr hinter. Also man muss sich das tatsächlich so ein bisschen so vorstellen wie eine kleine Airline. Also wir haben hier eine Struktur, die sehr viel dichter an einem Luftfahrtunternehmen dran ist, mit wirklich verschiedenen Rollen, verschiedenen Verantwortlichkeiten, die diesen Betrieb letztendlich sicher machen. Am Ende geht es halt wirklich immer darum, sich anzuschauen, in welcher Risikoklasse operieren wir hier. Und entsprechend der Risikoklasse müssen wir entsprechende Nachweise und Funktionen hier abbilden, die dann wirklich eben dieses Risiko auf ein Minimum reduzieren. Jetzt gerade ist es so, dass wir kommerziell im öffentlichen Raum, also überall da fliegen, wo eine dünne Besiedelung letztendlich herrscht. Also Hamburger Mönckebergstraße ist im Moment noch weit entfernt von dem, was wir regelmäßig befliegen können. Aber eben alles im ländlichen Bereich, das können wir jetzt gerade schon abbilden. Es geht halt wirklich immer darum zu schauen, wie ist das Risiko am Boden, wie ist das Risiko in der Luft. Wir wollen natürlich niemanden am Boden und auch keine Sachwerte am Boden in Gefahr bringen. Unser System ist per se erstmal sicher, aber es ist natürlich trotzdem eine Frage, wenn ich jetzt über einen Marktplatz fliegen würde und da stehen 400 Menschen am Boden, dann ist das Risiko natürlich nochmal deutlich größer, wenn was passiert, dass auch ein großer Schaden eintritt. Wenn ich jetzt über einen Acker fliege, dann ist erstmal zu erwarten, dass da keiner ist. Und genau diese Betrachtung, die ist sehr wichtig in der Bewertung von dem Risiko und auch in der Bewertung letztendlich von der Robustheit von unserer Organisation. Das macht dann am Ende die Luftaufsicht, die schaut sich an, welche Nachweise erbringen wir, welche Strukturen bringen wir mit, welche Sicherheitsmethoden wenden wir hier an, und entsprechend derer erhalten wir dann die Genehmigung beziehungsweise haben eine Genehmigung erhalten. Wir arbeiten natürlich kontinuierlich daran, auch noch robuster zu werden, um in eben höheren Risikoklassen auch operieren zu können. Wichtig ist vielleicht noch, aus dem privaten Drohnenfliegen kennt man vielleicht den Drohnenführerschein, den haben auch alle unserer Piloten, den haben sogar viele unserer weiteren Mitarbeiter. Allerdings sind unsere Piloten hier über 3 Monate noch weiter geschult. Es gibt auch einen kontinuierlichen Schulungsprozess und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt von 19 Mitarbeitern hier 3 haben, die operativ als Piloten tätig sind. Also das ist wirklich auch eine Qualifikation, die jetzt nicht so einfach jeder mitbringt, sondern auch wirklich viel Arbeit, viel Erfahrung bedarf.
Herr Wiedersheim, kommen wir mal zurück zu Ihrer Arbeit in diesem Projekt. Hat ja auch ein bisschen was mit Forschung zu tun. Wo stehen Sie gerade, was die Entwicklung, das Netzwerk und vor allem die Nutzung für den intelligenten Katastrophenschutz angeht?
Wir haben seit Beginn des Projektes erstmal natürlich angefangen, sehr viel konzeptionell zu arbeiten, zu schauen, wie bringen wir diese ganzen Mitspieler auf dem Feld irgendwie zusammen. Also wir sind ja jetzt doch ein recht großes Konsortium und da halt zu schauen, dass das alles zusammenpasst, dass alle Komponenten zusammenspielen, ist da sehr wichtig. Wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung auf den Praxiseinsatz. Also wir haben sehr viel jetzt konzeptionell gearbeitet und wollen das jetzt auf die Straße bringen. Das heißt, der nächste Schritt wird sein, die Infrastruktur vor Ort aufzubauen, also den Drohnenhangar im TIP zu installieren, zu testen, und wir werden dann auch sehr zeitnah dann mit den Drohnenflügen anfangen. Das heißt, am Anfang natürlich erstmal zu testen, wie ist insgesamt die Netzwerkqualität, die Bandbreite, was können wir da wirklich dann aus der Luft schon an Daten extrahieren, und dann aber eben auch zu schauen mit den anderen Projektteilnehmern, welche Anwendungsfälle können wir da ja dann auch simulieren, testen, zusammen zum Beispiel mit der Feuerwehr, mit Firmaträger, also die Komponenten da zusammenzubringen und ja, wirklich mal das Ganze in der Realität greifbar zu machen.
Herr Wiedersheim, wir haben jetzt sehr viel über Drohnentechnik und die Einsatzmöglichkeiten, die dafür notwendige Infrastruktur und Netzwerke und über die Einbindung in den Katastrophenschutz gehört. Wie zukunftsträchtig ist das Gesamtprojekt aus Ihrer Sicht und könnte daraus nicht nur etwas Lokales, sondern darüber hinaus vielleicht sogar Internationales werden?
Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Grundstein, der hier gelegt wurde, alleine mit der Infrastruktur, die jetzt gerade schon installiert wurde und läuft, also mit dem großen Campusnetz, was da ist. Das haben wir auch schon gehört, dass andere Tech-Konzerne hier schon anfragen und da auch testen wollen. Ich sehe es auch als wirklich vielversprechende Forschungseinrichtung, könnte man sagen, oder Forschungsinstallation. Also wir können da Sachen testen, die können wir sonst nirgendwo testen. Das ist schon sehr viel wert. Auch sehr viel wert, mit so vielen Partnern gemeinsame Anwendungsfälle entwickeln zu können. Also jetzt gerade für uns als junges Unternehmen ist es nicht unbedingt einfach, so schnell mit so vielen relevanten Partnern zusammenzukommen und gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. Das ist sonst immer ein sehr, sehr langer Prozess. Und das wissen wir natürlich auch zu schätzen, dass wir hier die Möglichkeit haben, mit großen anderen Unternehmen, mit großen Forschungseinrichtungen, mit aber auch öffentlichen Trägern zusammenzuarbeiten, Sachen ausprobieren zu können und auch wirklich auf dem, ich sag mal, kurzen Dienstweg Fragen stellen zu können, auch sehr offen miteinander reden zu können. Das sind alle hier gemeinsam mit der gleichen Motivation dabei. Das ist wirklich schon eine sehr gute Atmosphäre und ein guter Anfang für viel, was daraus werden kann. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir einige von den Sachen, die wir hier, also nicht nur wir selber, aber auch andere Projektpartner hier gerade jetzt entwickeln und testen, dass wir davon noch sehr viel in der Zukunft sehen werden.
Schöne abschließende Worte. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Herr Wiedersheim, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Toi, toi, toi für den weiteren Verlauf im Projekt.